Sprachen werden sich nach unserer Auffassung nicht von den Seelen trennen können lassen, das ist jetzt nicht so wichtig. Es bestehen also keine Aussichten, jemand könne einen Beobachtungsposten zum Vergleich von Begriffsschemata beziehen, indem er zeitweilig sein eigenes abstreift. Können wir demnach behaupten, dass zwei Personen verschiedene Begriffsschemata haben, wenn sie Sprachen sprechen, die sich nicht ineinander übersetzen lassen? Sie ist also jetzt nachgeholt, die Davidson-Formulierung für das, was ich Ihnen vorweg schon gesagt habe. Dieser letzte Satz, können wir demnach behaupten, der also als Frage formuliert ist, ist sinnvollerweise aufteilbar in zwei Aspekte, die mit dem zusammenhängen, was die harmlose und die aufregende Deutung der Relativismusthese ist, nicht? Weil man kann auf der einen Seite sagen, also gehen wir von der anderen Seite aus, die ganzheitliche Lesart sagt, dass man sich nicht außerhalb der eigenen Sprache aufstellen kann, um Positionen zu vergleichen. Die abgeschwächtere Form sagt, vielleicht ist es möglich, ein bestimmtes Begriffsschema zu verlassen, aber wenn man das verlässt, wenn man diese Distanz wählt, dann entkommt man der Situation nicht. Das ist in etwa das, was ich angedeutet habe beim Wittgenstein, selbst wenn man über die Logik des Verhältnisses zwischen Sprache und Welt redet, müsste man, wenn man redet, dabei auch Sprache mit logischen Regeln verwenden und dann hätte man quasi einen Ziehharmonika-Effekt. In einer gewissen Weise könnte man das Problem sozusagen auseinanderschichten, aber die Frage nach der Einheit der Ziehharmonika bleibt bestehen. Habe ich hier, Sie können es sich dann ansehen, gleich mal zurückbezogen im Hinblick auf den Gang unserer Vorlesung auf eine Diskussion, die wir vergangenes Semester hatten über die Parteilichkeit von Stellungnahmen und insbesondere die Parteilichkeit der Ringparabel, des Richters in der Ringparabel. Das ist für einen Toleranzbegriff nicht unerheblich, weil wir im Zusammenhang mit richterlichen Stellungnahmen, mit solcher Art von Urteilsprozessen ein ähnliches Problem, gesellschaftliches Problem an der Stelle, sozial-politisch, theoriepolitisches Problem, polittheoretisches Problem haben, wie das, was sich hier anzeigt, nämlich die neutrale Position, die dadurch entsteht, dass man eine Distanz nimmt zwischen unterschiedlichen Begriffsschemata, wie also der Richter oder wie der Staat in der liberalen Verfassungstradition, der Staat, der Distanz und also eine Äquidistanz einführt, zum Beispiel gegenüber den Religionen, steht nun vor der Frage, ist diese Äquidistanz, diese Relativierung der Standpunkte, ist das nun der gemeinsame Bezugspunkt, von dem aus man ein Urteil finden kann, ein endgültiges Urteil finden kann zwischen den distanzierten Betrachtungsweisen. Und an dieser Stelle ergibt sich aus Davidson, und ich glaube, das ist festzuhalten, das ist wichtig, dass es ganz unmöglich ist, keine parteiliche Position einzunehmen in einem bestimmten Punkt. Was möglich ist, ist eine raffinierte Mischung zwischen relativ und absolut zu nehmen. Absolut steht an dieser Stelle, also parteilich ist an der Stelle natürlich genauer zu analysieren, weil man immer fragen muss, parteilich auf welchem Level, nicht? Parteilich, die Verwendung des Wortes parteilich ist riskant und muss sozusagen sehr kritisch überprüft werden, weil man weil man immer dazu sagen muss, unter welcher Hinsicht, auf welcher Ebene wird dieses parteilich angewendet. Ein Richter ist per Konstruktion ist der Richter nicht parteilich gegenüber den Parteien, die er oder sie richtet, was nicht heißen muss, dass er nicht de facto parteilich ist. Das ist mal die eine Schwierigkeit, nicht? Also die Institution des Richteramtes enthält die Idee, dass die Person nicht parteilich ist und dass die Parteilichkeit auf der unteren Ebene stattfindet. Wenn der Richter oder die Richterin bestochen ist, dann ist es eine Subversion dieser Konstruktion. Das spricht aber nicht dagegen, dass die Institution des Richteramtes an dieser Stelle nicht parteilich ist. Was aber nicht heißt, und das ist jetzt, was davon sozusagen noch extra unterschieden werden muss, was nicht heißt, dass die Institution des Richteramtes nicht parteilich ist. Die Frage ist jetzt aber, Parteilichkeit in welchem Sinn? Parteilichkeit in einem Sinn, den wir bei Quine das letzte Mal schon gehört haben, in einer Art und Weise wie, da können wir es leider nicht vermeiden, uns unserer Sprache zu bedienen. Nicht? Da gab es diese Formulierung, von der ich einiges gesagt habe das letzte Mal, die auf eine eigentümliche Art und Weise entschuldigend und unausweichlich ist. Nicht? Da kommt diese Kombination von tut mir leid, ich muss an dieser Stelle so reden, weil was anders kann ich nicht. Da ist dieses Moment von tut mir leid, als ob auch noch was anderes möglich wäre, als ob man verständnisvoller zum Beispiel sein könnte. Und das aber verbunden mit der Einsicht, dass das gar nicht geht. Dass wenn ich jetzt versuche, meine Entschuldigung, tut mir leid, das muss ich jetzt so machen, wenn ich versuche, diese Entschuldigung ernst zu nehmen und mich mehr zu bemühen und zu sagen, na gut, jetzt springe ich über meinen Schatten und relativiere das auch, was ich ja zunächst einmal nicht relativiert habe, dass ich dann nicht toleranter werde, sondern den Boden unter den Füßen verliere. Ne? Das ist der Punkt. Gut, gehen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, der uns jetzt mit diesem Problem, da tauche ich Sie mal kurz rein, das ist so ein kleiner systemtheoretischer Rückblick, damit Sie wissen, wie das in der Tradition der analytischen Philosophie in etwa gelaufen ist. Das ist nun fürs Toleranzproblem aufs Erste nicht so wichtig, aber wenn man sich's genauer anschaut, doch auch ganz instruktiv. Was Davidson in diesem Artikel macht, ist sich zu beziehen auf eine ausgesprochen wichtige und weitgehend diskutierte philosophische Bewegung von Quine zu beziehen, die in der analytischen Philosophie in gewissem Sinn eine revolutionäre Kraft entwickelt hat. Und das ist die sogenannte Leugnung, Aufhebung der Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen und zwischen analytischen und synthetischen Wahrheiten. Das ist etwas, was man in der Grundidee am besten so verdeutlichen kann, dass man sagt, Carnap war, erinnern Sie sich an diese Passagen über die internen Sätze und die externen Sätze. Carnap war der Auffassung, dass wir die Praxis der Wissenschaft uns so zurechtlegen können, dass wir sagen, es gibt Forschungsprogramme. Diese Forschungsprogramme definieren ihren Aufgabenbereich auf eine bestimmte Art und Weise und müssen sich nach den Regeln der selbst definierten Projektbeschreibung in etwa halten und werden beurteilt danach, ob sie unter bestimmten Regeln bestimmte Resultate bringen oder nicht bringen. Davon ist unterschieden die Evaluation, sagen wir mal so, unterschiedlicher Projektanträge. Also die Betrachtung davon, ob es in Ordnung, ob es im Prinzip wissenschaftlich in Ordnung ist, so kann man es ist ein bisschen verkürzt jetzt gesagt, aber sagen, wenden wir es an auf die Praxis der philosophischen Seminararbeiten oder auch Dissertationen, da tritt immer wieder das Problem auf, dass Personen kommen und die Arbeiten, etwas, legen mir Arbeiten vor, mit denen ich nicht wirklich einverstanden bin, vielleicht sogar gar nicht einverstanden oder sehr, sehr wenig einverstanden bin, und ich stehe dann vor der Situation, trennen zu müssen, zu sagen, okay, das ist sauber gearbeitet, das ist in sich entsprechend entwickelt, ich kann nachvollziehen, dass das in dieser Sichtweise so funktioniert. Ich würde aber dieses Rahmenkonzept niemals wählen. Das schaut sozusagen anders aus, als wenn diese Person zum Beispiel eine Arbeit schreibt über den Wittgensteinschen Nachlass, dann würde ich mit ihr direkt in eine Konfrontation kommen, und wenn die falschen Angaben macht oder wenn die quasi Schlüsse zieht aus Wittgensteins Manuskripten, die mir nicht zu korrekt zu sein scheinen, dann streite ich mit ihr innerhalb desselben Rahmens über den Wittgenstein-Nachlass. Wenn die Person kommt und sagt, die Inhalte des Wittgensteinschen Denkens lassen sich aus seiner biografischen Erfahrung ableiten, also zum Beispiel ist der Traktat ein Ergebnis der Weltkriegserfahrung in Polen, und ich mache das nicht sozusagen jetzt aus dem Kopf aus, sondern das gibt es, dann bin ich an dieser Stelle schon ziemlich in der Klemme und gerate nun in die Situation, in der ich sagen muss, okay, wie argumentierst du das jetzt? Ist es sozusagen von dir her korrekt argumentiert? Ich selber bin davon weit entfernt. Ich halte das für einen Unfug im Prinzip, aber in meinem Verständnis als philosophischer Repräsentant, und das ist jetzt der Punkt, sage ich, in die Philosophie geht das rein. Im Rahmen, es ist ein anderes Forschungsprogramm, aber in der Philosophie hat es trotzdem einen Platz. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich dazu? Was berechtigt mich dazu, das zu sagen? Ich habe eine Vorstellung von dem, was zur Philosophie gehört. Und an der Stelle, also ich kann es nur aus leidvoller Erfahrung sagen, an dieser Stelle schramme ich an einer interessanten anderen Fragestellung entlang, nämlich der Fragestellung, also möchtest du das nicht als Belletristik veröffentlichen? Ja? Ist das nicht ein besseres Theaterstück? Ist das nicht ein gutes Theaterstück? Und in der Philosophie passt doch eigentlich nicht. Ja? Ein Psychodrama, Wittgenstein im Bombenhagel oder sowas ähnliches. Jetzt ist die Carnap-Position, ist die davon auszugehen, dass es hier Grenzen gibt und dass es ganz allgemein für den Wissenschaftsbetrieb gilt, dass die Rekonstruktion der wissenschaftlichen Vernunft, die er unternimmt, Wissenschaftsphilosophie ist rationale Rekonstruktion dessen, was die Wissenschaft macht, einen in die Lage versetzt, gerade nicht für die Philosophie, das ist das für einen Carnap jetzt das falsche Beispiel, weil Philosophie ist für einen Carnap direkt diese Rekonstruktion. Aber wenn ich das Ganze jetzt für die Geschichte oder für eine Naturwissenschaft mache, dann wäre es für Carnap sozusagen möglich zu sagen, es gibt einen Rahmen, in diesem Rahmen kann man allgemeine Aussagen machen, wie zum Beispiel, es muss korrekt zitiert sein, um was Billiges zu nehmen. Also wenn das nicht korrekt zitiert ist und stattdessen abgeschrieben aus dem Internet, dann ist das keine wissenschaftliche Arbeit, um es einmal so zu sagen. Das steht fest und das haben wir so. Das war die Vorbereitung zu dem, worum es geht bei der Abschaffung der analytisch-synthetisch Unterscheidung. Die analytisch-synthetische Unterscheidung bei Carnap sieht so aus, dass man sagt, wir haben Sätze in der Wissenschaft und in der Regel sind gehaltvolle Sätze der Wissenschaft dadurch gekennzeichnet, dass sie einerseits etwas über die Welt sagen, Aussagen treffen, die können wahr oder falsch sein, und andererseits aber nach Regeln formuliert sind, die als Regeln festliegen, schon bevor man, abgesehen davon, dass man sich ansieht, wie die Welt ist. Diese Regeln, das sind die Regeln der analytischen Betrachtungsweise, die liegen eigentlich in dem drinnen, wie der Rahmen der Wissenschaft definiert ist. Also ich kann Ihnen, ohne auf Ihre Arbeit einen Blick zu werfen, sagen, wenn da nichts zitiert, wenn da nichts zitiert ist drinnen, wenn Sie da Zitate drinnen haben, aber Sie haben keine Angaben, wo Sie diese Zitate herholen, oder aber die Angaben sind falsch, dann ist es keine wissenschaftliche Arbeit. Das kann ich Ihnen sagen, ohne dass ich einen Blick hineinwerfe. Das wäre sozusagen die Sicherheit, die man in dem Bereich, in einem Bezug auf den Rahmen der Wissenschaftlichkeit, der Vernünftigkeit an dieser Stelle hat. Das hat etwas mit durchaus traditionellen Konzeptionen von worin besteht die philosophische Gewissheit zu tun. Die philosophische Gewissheit besteht jetzt ganz traditionell gesprochen eben nicht darin, dass man feststellt, irgendwas ist so, sondern dass man aus einer Reflexion über Bedingungen unseres Verständnisses, unserer Sprache und so, also Aufschlüsse gewinnt darüber, wie es gar nicht anders sein kann. Also wissenschaftliche Arbeit kann gar nicht anders sein als so. Das ist, hat zu tun auch letztlich dann mit Fragen der Wesenhaftigkeit, wie immer, lassen wir das mal. Der Punkt von Quine ist jetzt der, dass er sagt, das lässt sich nicht aufrechterhalten. In Carnap'scher Formulierung zwischen internen und externen Sprachgebrauch lässt sich so nicht unterscheiden. Ich bringe es Ihnen am Beispiel des Zitierens. Es gibt eine Diplomarbeit, die bei mir geschrieben worden ist. Diese Diplomarbeit besteht ausschließlich nur aus Zitaten. In dieser Diplomarbeit ist kein einziges Wort, also kein Satz ist nicht zitiert und keine von diesen Sätzen sind zitiert. Die sind dann de facto schon zitiert, aber die Zitatangaben kommen in dem Text nicht vor. Nehmen wir an, sie sind verloren gegangen, als Zufall sozusagen, ist verloren gegangen. Und diese Arbeit ist als wissenschaftliche Arbeit eingereicht worden. Nun gibt es, und das ist sozusagen eine Illustration der Pointe von Quine, gibt es die Möglichkeit, also wenn ich mich auf wissenschaftlicher Rahmen muss zitiert werden oder sowas, eine wissenschaftliche Arbeit kann nicht zu 100% aus Zitaten bestehen oder sowas ähnliches, wenn ich mir auf irgendwelche solchen Basis-Einsichten, analytische Einsichten über Wissenschaftlichkeit zurückziehe, muss ich sagen, ist nicht akzeptierbar, keine Diplomarbeit. Was ich dabei übersehen habe, und ich meine, ich habe ein bisschen gekämpft, muss ich schon zugeben, aber nach einem gewissen Kampf habe ich mich dann überwunden und habe gesagt, naja, die Aktion, die ja in einer gewissen Weise eine Kunstaktion ist, nicht? Die Idee des Zitierens, die in den Begriff der Wissenschaftlichkeit eingeht, auf die Art und Weise gekonnt zu subvertieren, dass die Wissenschaftlichkeit entlarvt wird und trotzdem eingehalten wird. Dieser ironische Gebrauch davon, der mein Verständnis von Wissenschaft nicht einfach umsetzt oder verwirft, sondern auf eine andere Ebene bringt, mir bewusst macht, dass was ich hier als Basisstandard für Wissenschaft angenommen habe, unter einem Verständnis von Wissenschaft gar nicht der Basisstandard ist, sondern verändert werden kann. Das bedeutet, es deutet sozusagen darauf hin, dass es eine solche klare Grenze nicht gibt. Dasselbe für Forschungsprogramme, dass wir, wenn man es jetzt ein bisschen kleiner nimmt, dass wir, ich glaube, eine sehr einprägsame Betrachtungsweise dieses Verhältnisses habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Es lässt sich nicht eindeutig feststellen, wann über eine Sache verschiedene Auffassungen vertreten werden und wann von zwei verschiedenen Sachen die Rede ist. Also an welcher Stelle bewegen wir uns im Hinblick auf dieselbe Materie in einem Meinungsunterschied und an welcher Stelle fallen unsere Sprachschemata, das ist der Punkt des Begriffs, das ist sozusagen der Punkt des Vergleiches zwischen Begriffsschemata, an welcher Stelle verwenden wir zwar dasselbe Wort, aber wir reden nicht über dasselbe. Das ist sozusagen die ungesicherte Sache. In dem Moment, in dem wir sagen, wir können zwischen analytisch und synthetischen Sätzen nicht einfach unterscheiden, geraten wir in die Schwierigkeit, nicht von vornherein sagen zu können, ob wir auf welcher Ebene unsere mögliche Verständigung angesetzt werden muss. Ob das die Ebene eines gemeinsamen Sachbezugs ist oder ob wir eine Ebene finden, in der es keinen gemeinsamen Sachbezug gibt und die Verständigung darin besteht, dass wir eine Ebene drüber suchen müssen, an der es vielleicht doch eine gemeinsame Sache gibt. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich meine Hasenente wieder mal gut einsetzen kann, weil das Beispiel der Hasenente gestattet ziemlich schön, das zu illustrieren, worum es da geht. Wir haben die Ebene, das ist ein Hase und das ist eine Ente, und wenn wir uns eine Auseinandersetzung auf diesem Level vorstellen, dann haben wir eine Konstruktion, in der eine Konfrontation First Level denkbar ist. Die reden in einer gewissen Art und Weise, reden die über dasselbe, die reden über das Tier, das da abgebildet ist und haben einen Widerspruch. Der eine sagt, das ist ein Hase, die andere sagt, das ist eine Ente. Das heißt, die haben im Hinblick auf die Frage, welches Tier ist hier gezeigt, haben sie einen Widerspruch und man kann sich vorstellen, dass dieser Widerspruch aufgelöst wird, nicht aufgelöst wird, wie immer, dass sie zu einem Kompromiss finden. Aber auf dieser Ebene, also wie sie zu einem Kompromiss finden, das ist jetzt genau die Frage, auf dieser Ebene, dass die eine sagt, das ist ein Hase, der andere sagt, das ist eine Ente, da gibt es, da steht Aussage gegen Aussage, sozusagen. Das ist nicht, das ist nicht die Ebene, auf der wir sozusagen schon in der Lage wären, von zwei verschiedenen Begriffsschemata zu sprechen, sondern die haben dasselbe Begriffsschemata, die sagen Begriffsschema, nämlich die haben das Schema Zeichnung, stellt ein Tier dar und nur haben sie einen Unterschied in der Aussage darüber, welches Tier es darstellt. Die Betrachtungsweise des Begriffsschemas kommt rein an dem Punkt, an dem die den einen Schritt zurückgehen und zu sagen, hoppla, wir haben doch hier eine gemeinsame Zeichnung. Das ist Das ist sozusagen das, was uns gemeinsam ist. Und diese gemeinsame Zeichnung setzen wir um in zwei verschiedene Sichtweisen, in zwei verschiedene Begriffsschemata sozusagen. Und das Beispiel ist jetzt so konstruiert, dass man sagt, im ersten Mal, nicht im ersten Durchgang ist das Beispiel so konstruiert, dass man sagen kann, wenn ich diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen auf diese Zeichnung beziehe, die als Darstellung einer Ente und eines Hasen verstanden werden kann, dann kann ich das in dem Sinn parallel konstruieren zu dem, was ich über analytische und synthetische Sätze gesagt habe. Ich kann die Sache so konstruieren, dass ich sage, es gibt synthetische Bestandteile. Die synthetischen Bestandteile sind, also die synthetischen Aussagen sind sowas wie, das ist ein Hase und das ist eine, das ist ein Schnabel und das ist ein Ohr. Das sind die Sachen, die sich in den verschiedenen Begriffsschema da widersprechen. Ich kann aber auch eine analytische Betrachtungsweise einführen, indem ich sage, das hier ist ein Tierteil. Das zeigt auf jeden Fall ein Körperteil eines Tieres, nicht? Die gemeinsame analytische Voraussetzung bei der Hasenente ist, das ist in jedem Fall, da sind sich beide einig, da müssen sie nicht auf die Welt schauen, das ist auf jeden Fall der Körperteil eines Tieres. Also Schnabel oder Ohren sind noch das andere, aber Körperteil eines Tieres ist es, darauf einigen sie sich. Was kommt jetzt dazu? Wie schaut das jetzt aus, wenn ich diese Sache wegnehme und sage, der eine sieht es als eine Skizze und der andere als Gekritzel? Das ist einfach nur herumgekritzelt. Wenn jemand diese selben Striche, da hat irgendjemand, ohne sich irgendwas zu denken, hat er was herumgekritzelt. Dann wird deutlich, dass es diese Gemeinsamkeit, die wir brauchen, um die beiden unterschiedlichen Begriffsschemata miteinander gedeihlich in Beziehung zu setzen, diese Gemeinsamkeit gibt es dann nicht mehr. Ich habe dann zwei verschiedene Verwendungen derselben Strichkonstellation und der Punkt, an dem diese beiden verschiedenen Verwendungen zusammenpassen können oder sollen, ist mir abhanden gekommen. Ich hab dann genau nicht mehr diese Möglichkeit. Und dann stellt sich die Frage, was ist dann noch für eine Verständigung möglich? Gibt es da noch etwas, was Verständigung ist? Und da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, den ich vorher auch schon angesprochen habe. Wenn mir eine andere Ausdrucksform, zum Beispiel nur als Gekritzel oder Gestammel oder so etwas entgegengeht, wenn ich nicht in der Lage bin, die andere Ausdrucksform als was anderes als Gestammel oder Gekritzel zu nehmen, kann ich dann noch mir leisten, wie gesagt, den Liberalismus oder wo immer zu sagen, verstehen tue ich zwar nichts, aber es wird schon was heißen. Das ist die Idee dabei, nicht? Dahinter. Und wo gehen wir da hin? Gehe ich vielleicht gleich mal ans Ende. Ich habe das, was ich Ihnen jetzt hier so freier gesagt habe, in den Kommentaren zu dem Davidson-Text etwas genau ausspezifiziert. Nehmen wir es ganz bis zum Ende der Davidson'schen Ausführungen, was der Davidson sagt. Er diskutiert es dann im Einzelnen. Ich bringe es bis zu dieser Stelle, an der er seine Hauptpointe setzt. Er spricht hier von einem dritten Dogma des Empirismus. Das zweite Dogma habe ich Ihnen diskutiert. Das zweite Dogma ist die Unterscheidung zwischen analytisch und synthetisch. Das ist deswegen ein Dogma des Empirismus, als man damit versuchen kann, herauszudefinieren, welche Sätze sind empirisch sind empirisch verifizierbar und gibt es nicht auch noch andere Sätze, die wir zwar als wahr betrachten, aber die nicht empirisch verifizierbar sind. Das hat mit diesem synthetisch-analytisch zu tun. Das zweite ist die Reduktion von Sinneseindrücken, das Dogma nämlich, dass die Sinneseindrücke sich reduktiv abbilden ließen auf einzelne Sätze. Das muss uns hier nicht bestimmen. Das sind die zwei Dogmen des Empirismus, die der Quine effektiv in Frage gestellt hat. Und das dritte Dogma des Empirismus, von dem Davidson jetzt hier spricht und das er herauskristallisiert hat in diesen Überlegungen, ist das Dogma davon, dass es einen Unterschied zwischen Begriffsschema und Welt gibt und dass wir damit operieren können, dass wir quasi das Begriffsschema separat handeln können von dem Erfahrungskontext und dass wir dann unsere Welt aufbauen aus einer Fusion von Erfahrungskontext, der möglicherweise gänzlich unbestimmt sein kann, und dem Begriffsschema, das wir dann drüber setzen und drüber stülpen. Und er sagt, gerade im Hinblick auf diese Situation von möglicherweise inkompatiblen Begriffsschemata, ergibt sich jetzt das Folgende: Wir können nicht operieren mit der Idee, dass wir untereinander unverträgliche Begriffsschemata haben, die aber trotzdem die schöne Verbundenheit aufweisen, dass sie sich auf dieselbe Welt beziehen. Nicht? Also es gibt Leute, die sprechen von derselben Welt wie wir. Wir können in keiner Weise nachvollziehen, inwiefern sie überhaupt sprechen, aber wir sagen, es ist trotzdem dieselbe Welt. So liberal kann man eben nicht sein. Das heißt, Verständlichkeit kollabiert, wenn man so will, nimmt sich zurück in eine Situation, in der es nicht mehrere mögliche inkompatible Begriffsschemata gibt, sondern einen Verständnishorizont, wenn ich es mal traditionell hermeneutisch sage, ein Framework des Verständnisses von Welt und Sprachäußerungen und Wahrnehmung und Zuschreibung von Eigenschaften zu Personen, innerhalb dessen zwar abgestufte Funktionalität und Nachvollziehbarkeit möglich ist, aus dem heraus und jenseits von dem es aber kein anderes Schema gibt. Das führt jetzt alles dazu, dass man sozusagen sagen muss, es gibt kein Eigenleben. Nicht? Es gibt kein Eigenleben eines Begriffsschemas. Verständlichkeit, mit der ich operiere, enthält meinethalben immer schon solche Schemata, aber ich kann die nicht heraus abstrahieren und von außen als neutrale Voraussetzungen für Welt nehmen. Ich habe es also hier so zusammengefasst: Wir sind mit unverständlichen Regularitäten konfrontiert. Handelt es sich um eine Sprache, die von der unseren grundlegend verschieden ist? Das würde heißen, es gibt eine Syntax, zu deren Gebrauch wir keinen Zugang haben und die wir dennoch als Syntax betrachten. Also, uns erscheint es als Gekritzel, aber es ist vielleicht doch eine Sprache. Und dazu jetzt zusammenfassend die Bemerkungen: Ein Gekritzel ist keine Sprachform. Ein Gekritzel kann sich als Sprachform erweisen. Das muss man durchaus offen halten. In dem Moment, in dem es sich als verständlich erweist, das Gekritzel, wird es in die Muttersprache übersetzt. Das ist die systematische Lehre der radikalen Interpretation. Unser Ausdruck Sprache bezieht sich auf die Verständigung zwischen Lebewesen und in der Welt. Es ist empfehlenswert, diese Zuschreibung flexibel zu handhaben. Die Frage ist, kann sie so flexibel sein, dass ein Phänomen, das keinerlei Verständlichkeit aufweist, mit dem Prädikat ist eine Sprache versehen wird. Lasse ich jetzt einmal da stehen. Das ist jetzt nur die Zusammenfassung. Und der letzte Satz, vielleicht kann ich Sie ein bisschen fragen, sozusagen zurückfragen, ob Sie mit dem einverstanden sind, was ich Ihnen da gesagt habe. Das habe ich sozusagen extra jetzt so formuliert, dass man es ein bisschen griffig hat. Die Beobachtung dieser Tätigkeit zeigt weder ein Netz noch Bälle noch Schläger, aber ich betrachte sie als Tennis. Ist das eine mögliche Sache? Kann man an dieser Stelle so entgegenkommen, so flexibel sein? Ja, wollen Sie? Heute bin ich gar nicht unterbrochen worden. Ja, genau. Vielleicht wollen Sie mich nicht unterbrechen, aber doch noch etwas sagen? Tja, dann beginne ich noch. Dann beginne ich noch Ihnen vorbereitend den Übergang zum zweiten Artikel on the unscrutability of reference zu sagen. Für die, die später gekommen sind, letzte Woche April fällt aus. Also nächste Veranstaltung findet dann im Mai statt. Also Davidson ist bekannt für, also bekannt ist schon für vieles bekannt geworden, aber einer seiner zentralen Beiträge ist ein Beitrag über das Verständnis von Wahrheit. Und dieses Verständnis von Wahrheit tangiert uns hier auch, wie Sie sich denken können, weil sozusagen Toleranz ja definiert ist in einem wesentlichen, also ein zentrales Feature von Toleranz besteht darin, bereit zu sein, Wahrheitsansprüche, die man ablehnt, dennoch gelten zu lassen, in einer Art und Weise. Nicht? Das ist diese Art von Paradoxien, die wir da reingekommen sind. Sachen, die man nicht als wahr akzeptieren kann, dennoch in einer Weise gelten zu lassen. Und dieses in einer Weise gelten lassen unterscheidet sich von, sollst du es halt sagen. Das unterscheidet sich eben von, mich tangiert das nicht. Oder du kannst ja irgendwas sagen, ich kann dir da nicht reinreden. Nicht? Toleranz ist nicht diese Form von Nichtwissen und Indifferenz, wo man sagt, wenn du was sagst, dem ich nicht zustimmen kann, hast du vielleicht das Recht, das zu sagen, aber mich frag dann nicht weiter. Wir haben immer wieder gesagt, Toleranz ist lokalisiert in dem Bereich zwischen Wahrheit, Macht und Anerkennung, nicht? Von Ethik, also gibt es das analytisch-logische Moment, es gibt das politisch-herrschaftliche Moment und es gibt das interpersonal-Anerkennungsmoment. In dem Toleranz, in dem Schnittbereich zwischen Logik und Macht angesiedelt ist, ergibt sich die Situation, dass die kritischen Anwendungsfälle von Toleranz darin liegen, dass es nicht ausreicht, die Sache so zu beschreiben, dass man sagt, nach meinem System, nach meinen Überzeugungen lässt sich Wahrheit so behaupten und auch widerlegen. Und jemand, der nicht nach diesem Raster geht, hat halt ein anderes Programm und wird von mir nicht weiter belästigt, sondern im Rahmen von Machtzusammenhängen ist es so, dass die eben genannte Einstellung von meine Auffassung davon, was Wahrheit ist, für andere Personengruppen einen koerziven Charakter hat, also einen Zwangscharakter hat. Und die Besonderheit, von der wir reden, ist also ein Verhältnis von umgehen können mit Wahrheit und umgehen können mit der Geltung von Ansprüchen, die nicht dem eigenen Wahrheitsstandard entsprechen. Das also nur zur Erinnerung daran, dass wir hier einen wichtigen Faktor Wahrheitsanalyse drinnen haben, der aber nicht das ganze Problem darstellt. Und Davidson ist also jetzt bekannt durch seine Wahrheitsanalyse. Und der für uns entscheidende Punkt, der das jetzt überleitet, was wir eben gesagt haben zu dieser Wahrheitsanalyse, ist, dass die Konstruktion, die Quine'sche Konstruktion der Objektsprache und der Referenzsprache, der Verständigungssysteme, die wir im Dschungel vorfinden, und des gesprochenen Idioms, das wir selber haben, was ich also hier unter dem Aspekt des interkulturellen Vergleichs Ihnen dargestellt habe, weil das für das Toleranzthema einfach einmal griffiger ist, dass das noch einen zweiten Aspekt hat, beim Davidson einen formaleren und an der Stelle sozusagen noch elementareren methodischen Aspekt, nämlich bei der Interpretation des Interpretation und Erläuterung des Wahrheitsprädikates im Anschluss an die Wahrheitstheorie von Tarski. Ich sage es Ihnen jetzt wirklich nur ganz stichwortartig, was da das nächste Mal kommt. Die Wahrheitsdefinition von Tarski, das ist das, worüber ich vergangenes Jahr sozusagen die Vorlesung gehalten habe, die operiert zentral mit zwei Sprachen, mit einer Objektsprache und einer Metasprache, und die definiert denn das Prädikat ist wahr für eine Objektsprache unter Verwendung einer Metasprache. Und wenn Sie sich das jetzt anhören, wenn Sie sozusagen das hören, dann kriegen Sie die Analyse, also die Analogie relativ rasch mit. Die Sprache, die Sie verwenden müssen, um das Prädikat ist wahr zu definieren, die hat ähnliche Eigenschaften wie die Sprache, die bisher besprochen worden ist, der Forscher im Dschungel. Das ist eine Sprache, für die wir kompetent sind. Kompetenz in dieser Sprache wird vorausgesetzt, um Aussagen über ein Verständigungssystem zu machen, eine Objektsprache zu machen. Und die Aussage über diese Objektsprache ist jetzt nicht, wir haben das in diesen ganzen Beispielen sozusagen detaillierter und intern strukturierter gemacht, im Hinblick schon auf eine gemeinsame Welt und die Struktur dieser Welt. Aber von Tarski her und im einfachsten Fall bei Davidson ist der wichtige Punkt der, dass das, der Einstieg in die fremdartigen Verständigungssysteme ist, wenn ich es jetzt in der alten Weise sage, der Einstieg ist, dass Sätze als wahr betrachtet werden können. Sätze eines fremdartigen Verständigungssystems werden qualifiziert auf der Basis einer Sprachkompetenz als wahre Sätze. Das ist der Einstiegspunkt, Davidsonschen Verwendungsweise der Tarski-Wahrheitsdefinition für eine Philosophie des Sprachverstehens. Und auf das komme ich in der nächsten Sitzung zu sprechen. Danke.